SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Gottes Wort fürs Tablet. Was bringt die neue Basisbibel? Am Mikrofon Marion Theis. Kürzer, klarer, knackiger. Die Deutsche Bibelgesellschaft hat eine Neuerscheinung präsentiert, die sogenannte Basisbibel. Das Buch der Bücher, die Heilige Schrift als einfacher Text für alle, ohne Schachtelsätze, dafür bunt und mit Wow-Effekt, wahlweise in gedruckter Form oder online. Ist das Zeitgeist Geschäftemacherei mit Gottes Wort oder eine geniale Modernisierungsmaßnahme? Wozu gibt es denn jetzt die x-te Bibelversion und wofür brauchen wir die Bibel überhaupt noch? Darüber reden wir heute im SWR2-Forum. Mit dabei sind Dieter Bauer vom Katholischen Bibelwerk, dort verantwortlich für das Projekt Evangelium in leichter Sprache. Die freikirchliche Pastorin Daniela Knautz, sie ist Vorstandsmitglied der Evangelischen Allianz in Deutschland und der Stiftung Christliche Medien und der evangelische Theologe Dr. Christoph Rösel, Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft, die neue Basisbibel herausgibt. Herr Rösel, haben Sie die Bibel dabei?
Selbstverständlich, ja, sogar in zwei verschiedenen Varianten.
Und das wären?
Also die Basisbibel erscheint in einer etwas kompakteren Fassung, die gerade eben auch für den Schulunterricht geeignet ist und in einer komfortablen Fassung, die etwas leichter zu lesen ist, weil sie ähnlich wie ein Gedicht in Sinnzeilen gesetzt ist, dadurch aber etwas umfangreicher wird. Und diese beiden Fassungen habe ich hier mitgebracht. Ja.
Und wie sehen die denn aus, wenn ich die auf dem Ladentisch sehe, anders als andere Bibeln?
Ja, also ich sag mal, wenn Sie eine Ansammlung von Bibeln auf dem Ladentisch haben, Sie werden die Basisbibel sofort erkennen. Peppige Farbe, ein weißes Kreuz, das es so mit kennzeichnet, ein Design, das schon vor einiger Zeit entwickelt wurde und auch ausgezeichnet wurde. Also das werden Sie sofort erkennen an eben dieser schönen, knalligen Farbe.
Herr Bauer, für Sie vom Katholischen Bibelwerk ist das ja sozusagen ein Produkt der Konkurrenz. Sie haben sich das neue Werk also sicher auch schon angeschaut. Gefällt es Ihnen?
Mir gefällt es. Es ist ja schon länger auf dem Markt, eben nur das Neue Testament und die Psalmen. Mir gefällt auch die Idee, eine Sprache für heutige Menschen zu finden, vor allem auch für jüngere Menschen zu finden. Und ich habe mich jetzt richtig gefreut, dass jetzt auch das Alte Testament kommt.
Haben Sie selber auch eine Bibel dabei zufällig?
Ja, natürlich. Ich habe unsere Einheitsübersetzung dabei, also die katholische offizielle Version, die in den Kirchen gelesen wird, ist ja klar.
Frau Knautz, haben Sie eine Bibel in der Tasche?
Ja, ich habe die Neues Leben Bibel, die ich momentan am liebsten lese. Ist ja eine Bibel aus dem Hause der Stiftung Christlicher Medien, aber ich mag einfach die Übersetzung. Die gibt es ja in ganz verschiedenen Covern. Das ist ja immer dieses Faszinierende an den Bibeln. Die gibt es ja für Kinder, für Ehepaare, für Sportler, für unterschiedlichste Gruppen. Und meine ist eben, ich sag mal, eine in einem roten schönen Leder mit einem Ast- oder Baummuster drauf, also auch erkennbar. Aber natürlich, die Basisbibel hat schon nochmal diesen Wow-Effekt durch das erkennbare weiße Kreuz und diese peppigen Farben.
Und in Ihrer Bibel, was steht da anderes drin, was in anderen nicht drin steht?
Da steht hoffentlich überall das Gleiche drin.
Aha.
Nur die Sprache ist der Unterschied. Das ist ja die große Frage auch hier. Wen möchte ich damit eigentlich erreichen? Und ich glaube, wichtig ist immer, dass man sich überlegt bei den Bibelübersetzungen, was ist eigentlich im Vordergrund? Steht jetzt eine Textübersetzung, also möchte ich relativ genau den Text übersetzen oder möchte ich den Leser erreichen? Und ich glaube, das ist genau das, was ja die Motivation ist. Was möchte ich machen? Wir möchten doch alle, dass die Bibel unter die Menschen kommt, dass der Mensch wieder zum Glauben, ich sag mal, ermöglicht wird, dass er darin lesen kann. Und dann braucht es einfach verschiedene Sprachen, verschiedene Versionen, weil wir auch alle unterschiedlich reden und denken und handeln.
Die Sie jetzt auch dabei haben, die Bibel, ist das die Sie als Pastorin, hat man sowas ja vielleicht noch auf dem Nachttisch liegen haben?
Ja, genau. Also ich muss ehrlicherweise sagen, auf dem Nachttisch lese ich das in digitaler Form mit einem E-Book-Reader. Also ich wechsle praktisch jedes Jahr mal die Bibelübersetzung.
Es gibt die Basisbibel, es gibt Bibeln für Frauen, für Schwaben gibt es sogar eine Bibel. Welche davon hat denn Ihre Stiftung Christliche Medien in Angebot, Frau Knautz, und welche nicht?
Also wir haben eigentlich 7 Übersetzungen im Angebot. Da fällt einmal drunter die Elberfelder. Die hat ja diese lange Tradition, dass sie, sag ich mal, philologisch oder ich sag mal auch relativ exakt übersetzt, also nah am Text bleibt. Dann gibt es eben so die Neues Leben Bibel. Und vielleicht, wenn wir mal ans ganz andere Spektrum dieser Übersetzung gehen, ist die Volksbibel. sicherlich auch vielen bekannt, damals übersetzt von Martin Dreyer. Der hatte natürlich die Jugend im Blick. Da ging es wirklich darum zu sagen, die Bibel muss zum Leser kommen. Dann haben wir noch, ich sag mal, verschiedene Übersetzungen. Die Bibel an sich, das Buch von Roland Werner liegt auch noch in unserem Programm. Und dann auch noch eine jüdische Übersetzung, die Heilige Schrift, also ganz vielfältige Übersetzungsreihen.
Bei so einem regelrechten Bibelwirrwarr auf dem kompletten Markt, das war jetzt nur ein Ausschnitt aus Ihrem Verlag sozusagen, wie findet man sich da zurecht?
Also ich denke, das ist natürlich etwas, was sich auch durch den Gebrauch in den jeweiligen Gemeinden so auch ein Stück mit ergibt. Wenn man dann eben mal schaut, also welche Bibeln haben denn eine größere Verbreitung, dann lichtet sich das Wirrwarr schon wieder relativ schnell. Also dann haben wir eine große Verbreitung für die Lutherbibel und für die katholische Einheitsübersetzung. Dann gibt es die Gute Nachricht Bibel oder jetzt eben wie von Frau Knautz genannt, auch die Neues Leben Bibel oder jetzt eben auch neu die Basisbibel. Aber man kann davon ausgehen, dass also, ich sag mal, in der normalen Buchhandlung oder eben, wenn man im Schulunterricht oder sonst irgendwie damit zu tun hat, man in der Regel entweder auf Lutherbibel, Gute Nachricht Bibel, künftig Basisbibel und die Einheitsübersetzung trifft. Also von daher ist es, glaube ich, dann immer noch mal eine Frage, ist man jetzt im Kreis der Bibelliebhaber? Oder ist man im Kreis eben der weiteren Nutzung, wo dann eben auch sich das dann doch das Feld sehr schnell eben auch wieder lichtet?
Bei der Basisbibel geht es ja, denke ich, eher um die weitere Nutzung. Warum hat die denn in dem Angebot noch gefehlt, Herr Rösel?
Die Basisbibel ist ja auch also eine ganz neue Übersetzung, die eben auch vom hebräischen und griechischen Urtext auch ausgeht. Und der Anstoß zu dem Projekt kam tatsächlich aus der christlichen Jugendarbeit. Es gab 2003 ein Jahr der Bibel und im Vorfeld dazu waren wir von der Deutschen Bibelgesellschaft aus im Gespräch mit Jugendverbänden. Und da kam ein Ergebnis heraus, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten, dass man eben sagte, also dass die vorhandenen Übersetzungen für Einsteiger ins Bibellesen einfach zu kompliziert sind und man dann nochmal ein Stück auch einfacher strukturierte Sätze braucht. Und genau das ist jetzt ja eben auch das Besondere der Basisbibel. Sie hat kurze Sätze, also kein Satz länger als 16 Wörter, nur ein Nebensatz, dass also jeder Gedanke immer eins nach dem anderen kommt, was es auch fürs Hören einer solchen Übersetzung einfach auch mit leichter macht. Und wir haben gemerkt, als das Neue Testament eben 2010 erschien, das findet eben ein enormes Echo und eben auch über den Bereich der Jugendarbeit hinaus.
Und was ist mit den anderen Jugendbibeln, die es schon gibt? Sind die damit aussortiert?
Also es ist natürlich auch so, dass auch im Jugendbereich manche Leute mit 2 oder 3 verschiedenen Bibeln oder so auch arbeiten. Aber wir gehen schon davon aus, also wenn wir jetzt gerade auch mal nur bei unserem Angebot bleiben, dass die Basisbibel auch auf Kosten der Gute-Nachricht-Bibel sich an manchen Stellen auch verbreiten wird, weil es eben das neuere und bessere Angebot dafür auch ist.
Braucht es eine Heilige Schrift, die man auf dem Tablet oder auf dem Smartphone lesen kann, Herr Bauer?
Ja, das braucht es natürlich. Und wenn wir wollen, dass die Menschen Bibel lesen, müssen wir alle Wege begehen und alle Sprachen sprechen, in denen die Botschaft der Bibel rüberkommt. Und da gehört natürlich Tablet genauso dazu wie das Internet. Da gehören Apps dazu für die Bibel und so weiter. Das ist ja vollkommen klar.
Die Basisbibel-App, die es ja auch schon eine Weile gibt, ne? Die ist auch relativ neu im Vergleich zu anderen, die ja schon eine Weile auf dem Markt sind. Was zeichnet die aus im Vergleich zu denen, Herr Rösel?
Also die Basisbibel ist eben die erste Bibelübersetzung, die in dieser Zeit der elektronischen Medien eben auch neu auch entstanden ist und auch diese Herangehensweise auch berücksichtigt. Also digitales Lesen sind kürzere Einheiten, ist Klicken auf einen Link, um Zusatzinformationen zu bekommen und all diese Dinge. Und genau das ist bei der Basisbibel eben schon von Anfang an auch im Übersetzungsprozess berücksichtigt worden, dass es kürzere Sinneinheiten gibt, dass es eine definierte Zeilenlänge gibt, die eben nicht erst beim Satz, sonst im Klassischen oder dann eben halt auf dem Tablet oder auf dem Smartphone zwangsweise zustande kommt, sondern der eben schon im Übersetzungsprozess berücksichtigt wurde. Und ich denke, das ist der Unterschied. Praktisch jede Übersetzung kann man eben auch auf dem Tablet lesen. Und das ist ja genau das, was Herr Bauer auch sagt. Also wir müssen uns ja in diesen Medienbereich eben auch mit hineinwagen. Und die Basisbibel geht hier eben nochmal diesen Schritt weiter, dass sie das von Anfang an so schon auch mit im Blick hat.
Und wie wirkt sich das dann ganz konkret aus? Wie sieht das aus?
Also zum einen ist das so, dass eben der Zeilenumbruch, also auch die Sinneinheit in einer Zeile eben mit da ist, und das macht es leichter, den Text zu lesen. Und dann haben wir ja bei der Basisbibel in den gedruckten Fassungen am Rand Erklärungen schwieriger Begriffe, Sünde, Gerechtigkeit, Glaube und so. Und das ist in der digitalen Fassung, ist es als Link hinterlegt. Also kann ich an verschiedenen Stellen eben auch mit draufklicken, bekomme Hintergrundinformationen, kann an manchen Stellen dann noch einen weitergehenden Lexikonartikel öffnen, komme direkt meinetwegen zu einer Landkarte, die mir zeigt, wo denn genau Jerusalem liegt und wie weit es von dort aus nach Bethlehem war. Und das sind eben alles Informationen, die bei der Basisbibel von Anfang an mitgedacht sind und die wir eben auch dann künftig noch weiterentwickeln werden.
Ob App oder gedruckte Form, da geht es ja nur um die Form und nicht um den Inhalt. Es gibt Bibeln für alle möglichen Adressaten, das haben wir gesagt, aber auch ganz unterschiedliche Übersetzungen, das haben Sie auch schon angedeutet. Die bekanntesten sind die Lutherbibel der Protestanten und die Neue Einheitsübersetzung der Katholiken neben vielen anderen. Wie kann das denn sein, dass es die Heilige Schrift, das ist Gottes Wort, in so unterschiedlichen Versionen gibt und dass das trotzdem gültig ist?
Also es ist natürlich eine Frage, wenn man dann die verschiedenen Übersetzungen miteinander vergleicht, dann merkt man schon, dass sie im Kern denselben Text wiedergeben. Wenn man aber dann schaut, wie viele kirchliche Angebote gibt es, dann wundert man sich vielleicht eher, warum es nicht noch mehr Übersetzungen gibt.
Es gibt ja tausende von Handschriften, auf die man sich stützen kann, wenn man jetzt mal ganz von vorne anfängt. Welche nimmt man denn da?
Also da gibt es ja geprüfte Verfahren und eben auch allgemein akzeptierte Verfahren. Und wenn jetzt wir jetzt die verschiedenen Übersetzungen auch mit haben, dann gibt es eben wissenschaftliche Urtextausgaben. Und das ist eine verlässliche Grundlage. Das sind also seit Jahrhunderten praktisch Wissenschaftler mit dran. Es gibt in Münster das Institut für neutestamentliche Textforschung, das das für das Neue Testament in der weltweit anerkannten Art und Weise mit tut, sodass man hier wirklich auf einer sehr guten Basis ist. Und da kann man nur sagen, also die textliche Grundlage für die Bibel ist sicherer als für jedes andere antike Buch.
Und das ist nicht so ein bisschen, wenn das immer wieder überarbeitet wird, wie stille Post, am Ende weiß man gar nicht mehr, was richtig war?
Nein, es passiert hier immer wieder eine Rückbindung. Also auch die Basisbibel hat ja nicht die Lutherbibel zum Ausgangspunkt genommen, sondern den Urtext. Also von daher ist das anders als bei der stillen Post, wo es immer von einem zum anderen weitergeht, fängt jeder wieder vorne an. Die Einheitsübersetzung, die Neues Leben-Übersetzung, die Basisbibel, die Lutherbibel. Man bindet sich immer wieder zurück an den Urtext und hat von daher eben diese hohe Verlässlichkeit in den Bibelübersetzungen.
Also ich glaube, dass wir heute, wenn ich es richtig weiß, über 30 verschiedene Bibelübersetzungen in deutschen Buchhandlungen kriegen können. Und wir müssen wirklich nicht darüber diskutieren, dass die eine gemeinsame Textgrundlage haben. Was die unterscheidet voneinander, ist wirklich die Zielgruppe, für wen sie übertragen. Und damit entfernt man sich halt ein Stück weit, wenn man nicht biblizistisch sein will oder fundamentalistisch, von eben den Ursprachen, weil ich die nicht eins zu eins abbilden kann. Aber das ist bei jeder Übertragung, bei jeder Übersetzung so. Und die leichte Sprache muss da eben den weitesten Weg gehen, weil sie eben verständlich sein will für Menschen, die sowieso schon eingeschränkt sind. Ich bin ja hier als Projektleiter des Projekts Evangelium in leichter Sprache. Die leichte Sprache ist eine Sprache, die für Menschen mit Behinderung geschaffen wurde. Das ist was, was es noch nicht sehr lange gibt. Und diese leichte Sprache geht eben ganz von der Zielgruppe aus, die eben schon Schwierigkeiten mit unserer sogenannten normalen Sprache haben. Es ist ein total spannendes Projekt, die Bibel dorthin zu transportieren, weil sie sich halt auch von manchem verabschieden muss, was uns lieb und teuer ist. Und damit wird es natürlich zu einer Übertragung und nicht mehr so zu einer Übersetzung aus den Urtexten wie anderen.
Wo ist es denn besonders schwierig, in eine leichte Sprache zu geraten? Vielleicht bei so einem Wort wie selig oder Gnade, Herr Bauer?
Ja, eindeutig, dass solche Wörter wie selig und Gnade, die müssen exformiert werden, wie wir das nennen, die müssen erklärt werden. Da brauche ich dann manchmal zwei oder drei Sätze, um das zu umschreiben. Und dann sagen natürlich Menschen, ja, das ist ja nicht mehr der Urtext. Ja, natürlich nicht. Aber wenn ich will, dass verstanden wird, was hier steht, dann muss ich eben dieses Wagnis eingehen. Das ist im Übrigen ein Problem eben auch von Kirchen und von kirchlichen Übersetzungen, dass die durchweg schwere Sprache sind. Also was die Basisbibel jetzt probiert, ist ein ganz vorsichtiger Schritt hin auf bessere Textverständlichkeit. Aber das ist immer noch schwer. Und selbst für Menschen, die einen normalen Bildungsstand haben, ist die Bibel schwere Kost.
Herr Bauer,
aber da ist ein weiter Weg zu gehen.
Herr Bauer, Sie reden von dem weiten Weg. Können Sie sich an eine Situation erinnern, wo Sie da saßen und nicht mehr wussten, wie kriege ich das jetzt hin? Vielleicht haben Sie mal ein Beispiel parat.
Also wir müssen uns ja immer fragen, was verstehen diese Menschen überhaupt? Und ein biblisch sehr bekanntes Beispiel sind zum Beispiel die Zöllner und Dirnen, also traditionelle Bibelsprache. Wenn ich jetzt Zöllner in leichter Sprache übersetze mit Zollbeamter, ja, zum Beispiel, dann habe ich natürlich alle Zollbeamten am Hals, die sagen, ich gehöre nicht zu dieser bösen Gruppe. Bei den Dirnen ist es noch schwieriger. Ja, wir haben lange gesucht, bis wir erfahren haben, dass auch Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen das Wort Prostituierte gut kennen. Hat uns sehr überrascht. Ja, aber da ist einmal ein Fremdwort, das sehr bekannt ist.
Okay.
Oder wenn wir das Wort Prophet gebrauchen, dann ist das einfach ein Fremdwort. Ich muss das dann eben umschreiben, zum Beispiel in zwei Sätzen. Ein Prophet ist ein Mensch, der in seinem Herzen auf Gott hört. Ein Prophet sagt laut, was Gott ihm gesagt hat. Dann war vorher ein Wort, nachher sind es zwei Sätze. Aber das macht Sprache leichter und das macht das Verstehen leichter. Auch das Wort Evangelium als griechisches Wort kann ich natürlich übersetzen mit gute Nachricht, frohe Botschaft. Aber in leichter Sprache muss ich das umschreiben. Da sind das auch zwei, drei, vier Sätze.
Können Sie mal ein Beispiel aus Ihrer Arbeit nennen, Herr Rösel, wo es richtig knifflig war, das richtige, passende Wort oder die richtige Formulierung zu finden?
Also ich habe jetzt ein Beispiel, das ich mal mitgebracht habe aus der Schöpfungsgeschichte. Also wenn man gleich vorne anfängt zu lesen, dann heißt es irgendwann in der Lutherbibel: und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheidet zwischen den Wassern. Und da muss man sich natürlich schon überlegen, was ist das für eine Feste, was ist damit eigentlich genau gemeint? Und die Basisbibel übersetzt das jetzt so: Gott sprach, ein Dach soll sich wölben mitten im Urmeer. Es soll das Wasser darunter von dem Wasser darüber trennen. Und dann gibt es zum Dach gleich noch eine Anmerkung, die man dann am Rand oder eben als Link findet. Und dann wird erklärt, das Dach meint eine Art Platte, die auf den Bergen am äußeren Rand der Erde aufliegt. Sie bildet den Boden des Himmels und gleichzeitig das Dach der Erde. Also hier versucht man eben dieses altorientalische Weltbild, das hier ganz komprimiert im Schöpfungsbericht so auch mit drin ist, einerseits einen Begriff zu finden, der ein Stück dichter an heutiger Erlebenswirklichkeit ist, eben das Dach anstelle der Feste. Aber damit es dann nicht zu Missverständnissen führt, kann eben die Basisbibel das gleichzeitig dann eben auch durch so eine Anmerkung erklären. Und da sind wir natürlich im Vorteil. Das ist ein Weg, den Herr Bauer mit der leichten Sprache nicht hätte. Also hier können wir sozusagen zweistufig arbeiten. Dass man sagen kann, man hat eine Übersetzung, aber wenn eben diese Übersetzung Fragen aufwirft, dann bieten wir gleich auch eine Vertiefung oder eine weitere Information zusätzlich dazu an, ohne dass das in die Übersetzung selbst hineingepackt werden muss.
Ist Übersetzung nicht auch immer Interpretation und man hat eigentlich immer verschiedene Lesarten und muss das auch deutlich machen?
Also in jedem Fall. Also jede Übersetzung ist eine Auslegung. Also das geht gar nicht anders, weil Sprachen sind unterschiedlich. Und wir haben es ja bei der Bibel mit zwei oder beziehungsweise mit Aramäisch auch noch mit drei verschiedenen Ausgangssprachen so jetzt auch zu tun. Also der Übersetzer kann nicht anders, als ein Stück auch auszulegen. Es ist eben die Frage, in welchem Rahmen bewegt man sich da? Und da ist eben... Ja, auch muss man ein gutes Profil finden, das dann auch für die ganze Bibel auch mit durchgehalten wird. Die Bibel ist ja ein durchaus umfangreiches Buch und von daher kann das jetzt nicht sein, dass man in der Genesis nach anderen Prinzipien arbeitet, als am Ende dann in der Offenbarung.
Was ist denn wichtiger, sich an den Urtext zu halten oder Tradition in den jeweiligen Kirchen zu berücksichtigen oder den Schreibstil des Originalschreibers zu bewahren? Da kann man ja zwischen so vielen Varianten auswählen. Wofür entscheiden Sie sich?
Und schon sind wir bei der Frage der vielen Bibelübersetzungen, weil man denn eben diese Fragen eben sehr unterschiedlich eben auch beantworten kann. Und dann muss man immer schauen, wo ist man gerade dran? Also bei der Lutherbibel ist das so, dass die eine sehr geprägte Sprache hat und die ist vielen Menschen vertraut. Wenn man jetzt bei der Lutherbibel bei Psalm 23 den Wortlaut verändern würde, weil man denkt, man müsse das jetzt irgendwie modernisieren, das würde so viel zerstören von dieser ganzen Wirkungsgeschichte, die auch in diesem Text auch mit drin steckt, dass das gar nicht geht.
Psalm 23?
In der Lutherbibel.
Ja, bitte nennen Sie den uns mal kurz.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Also das ist sozusagen der Anfang von Psalm 23. Und wenn Sie jetzt in der Einheitsübersetzung Neues Leben und auch in der Basisbibel schauen, dann wird er natürlich etwas anders übersetzt werden. Aber das ist eben eine Frage, dass jetzt eben für die Lutherbibel das in einer besonderen Art und Weise einfach auch geprägt ist und auch über viele Jahrhunderte hinweg in diesem Wortlaut auch vertraut ist. Da kann die Basisbibel oder eben, wie gesagt, eben auch die anderen Übersetzungen können da in einer anderen Freiheit auch mit dran gehen und eben dann ja auch das vielleicht an manchen Stellen für heutige Leser, die jetzt zum ersten Mal den Text lesen, etwas unmittelbarer verständlich machen.
Der Herr Rösel hat gesagt, die Lutherbibel ist natürlich verständlicher, aber auch nicht mehr für alle heute und ist auch nicht mehr die Sprache, die, ich sag mal, früher hat man gesagt, Luther kann man sehr gut auswendig lernen, die ist einem sehr vertraut. Ich würde sagen, das stimmt nur noch zum Teil und das ist ja genau das, warum man jetzt, ich sag mal, etwas andere Übersetzungen braucht, weil wenn wir das gerade gesehen haben, bei der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, so spricht ja, würde ich jetzt mal sagen, ein junger Mensch in Deutschland nicht mehr. Der wird dann erstmal sagen, mir wird nichts mangeln. Was heißt das? Und das ist genau das, wo dann praktisch die unterschiedlichen Übersetzungen hineinkommen. Und man muss sich dann immer überlegen, wen habe ich im Blick? Also wir haben ja bei uns in der Stiftung Christlicher Medien auch die Elberfelder, die sehr schwer zu lesen ist, manchmal ein bisschen schwer verständlich, die sich relativ nah am Text hält. Also vielleicht auch Leute, die wirklich ein bisschen mehr forschen wollen, lesen wollen. Oder möchte ich nah am Leser sein? Möchte ich, dass der Leser erstmal mit dem Glauben, ich sag mal, in Verbindung gebracht wird, dass ihm ermöglicht wird, das zu verstehen. Und dann nimmt man eben eine andere Übersetzung.
Frau Knaut, Sie sind ja freikirchliche Pastorin und Sie gehören zu einer Gruppe von Protestanten, die sich vor allen Dingen auf Bibeltreue berufen. Was bedeutet das für Sie, Bibeltreue?
Damit ist eigentlich gemeint, dass die, ich sag mal, die Bibel sich mit ihrem Inhalt und ihrer Entstehung eigentlich dem offenbarenden Wirken Gottes in der Geschichte und auch den menschlichen Überlegungen verdankt. Das heißt, Gott redet zu uns oder das glauben wir in der Bibel, auch wenn sie Menschen geschrieben haben. Ja, also wir sind davon überzeugt, dass es eigentlich der Glaube ist damit so eine vertrauensvolle Antwort des Menschen auf dieses Wort Gottes.
Wir hatten vorhin schon kurz mal die Volksbibel erwähnt, eine Bibelbearbeitung speziell für Jugendliche in deren Alltagssprache. Die wird im Internet bearbeitet und weiterentwickelt als Crowdsourcing-Projekt. Ist das Ihrer Meinung dann noch zulässig und bibeltreu, Frau Knautz?
Die Volksbibel hat ja, sag ich mal, genau da heiße Diskussionen damals hervorgerufen. Heute glaube ich nicht mehr so. Ich glaube, was man, die Grundidee war tatsächlich damals, dass man so eine Art Basistext schreibt. Da gab es keine klassischen, dezidierten Übersetzungsprinzipien, das, was der Herr Rösel schon erklärt hat, dass man wirklich zurückgeht zum Urtext. Also da gibt es ja ganz bestimmte Prinzipien, wie man übersetzt. Das hat man eben bei der Volksbibel nicht gemacht. Und das Leitmotiv war tatsächlich damals, an der Jugendsprache dran zu sein. Man wollte, dass die jungen Menschen verstehen, was in der Bibel steht. Und da muss ich ganz offen sagen, sicherlich auch auf Kosten so mancher theologischer Feinheit. Aber da ist immer so die Frage, ist es erstmal wichtig, dass ich erstmal so überhaupt ein Interesse wieder bekomme am Glauben? Das ist ja das, woran es auch darum ging, dass die Leute überhaupt mal wieder sagen, ach, ich lese mal Bibel. Ich möchte ja gern das ermöglichen, dass Leute sich überhaupt da mal wieder dran trauen und nicht sagen, ach, das ist irgend so ein antikes, altes Buch in einer schweren Sprache, die keiner versteht. Das ist genau das, was man ja nicht möchte.
Ja, um ein Beispiel zu nennen, damit die Hörer mitbekommen, worüber wir hier überhaupt reden. Ich möchte ein bisschen mehr von dir sehen. Ich möchte mal deine ganz krasse Seite erleben, sagt Mose in der Volksbibel zu Gott, statt lass mich deine Herrlichkeit sehen. Oder ich sehe euch wie einen 1000 Watt Halogenstrahler, der es hell macht in der Welt, statt ihr seid das Licht der Welt. Und der Erfinder der Volksbibel sagt ja, in der Haupt- oder Realschule sei das inzwischen ein unverzichtbares Werkzeug. Also das würden Sie auch so sehen, Frau Knaus, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
Ja, also ich glaube, dass genau das der Punkt ist, dass man, die Sprache redet ja auch viel in Bildern. Und das ist, glaube ich, dieses Versuch zu übersetzen eigentlich, was heißt das vielleicht für einen heute, eben ein Licht zu sein oder dass Gott krass ist. Ja? Mhm. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was mit der Bibel in leichter Sprache auch ist. Man möchte diese Gruppe, die man erreichen will, versuchen, wie kann die das verstehen? Was ist dahinter? Und das ist natürlich nicht im Gegensatz zu einer guten anderen Übersetzung, sondern es ist einfach ein anderer Ansatz der Bibelübersetzung.
Also hier möchte ich schon mal nochmal eingrätschen. Also ich glaube nicht, dass die Volksbibel tatsächlich heute noch so eine breite Verwendung hat, schon gar nicht unbedingt im Schulunterricht. Sie wurde nie als Schulbuch zugelassen. Von daher kann das natürlich, wie gesagt, situativ sein, dass man das einsetzt. Und da denke ich auch, also dafür eignet sie sich auch wirklich gut, weil sie so ein Stück verfremdet und damit eben auch mal ein Stück Neugier weckt. Aber das lässt eben auch schnell nach. Und vieles davon, wo man sagen muss, also was ist denn heute noch ein Halogenscheinwerfer in einer Zeit, wo man jetzt schon mit LEDs irgendwie viel mehr auch arbeitet. Also ich glaube, da zeigt sich eben halt auch sehr schnell die Grenze eines solchen Projektes. Auf der anderen Seite zeigt sich aber eben auch das Recht. Also die, wie gesagt, dieses Neugierigmachen, das sehe ich in jedem Fall auch. Und dafür habe ich in manchen Zusammenhängen diese Übertragung dann auch mitverwendet. Aber ich glaube, man sollte tatsächlich eben auch von dieser, ja, die wirklich die Breitenwirkung, die das erreicht hatte, jetzt auch nicht überschätzen.
Heiße Diskussionen gab es ja auch über das Projekt Bibel in gerechter Sprache. Da stehen Formulierungen zum Beispiel für Du sollst nicht Ehe brechen, die heißen Geh nicht fremd oder Verletze keine Lebenspartnerschaft. Ist das für Sie ein Problem?
Nein, also ich denke, da hat die Bibel in gerechter Sprache ja auch wirklich auch teilweise wirklich auch gute Wendungen, Übersetzungen gefunden. Die Diskussion ging ja auch eher um andere Fragen. Also dass jetzt eben auch teilweise Dinge in die Übersetzung eingetragen wurden, die eben eher aus oder zu stark Auslegung sind. Also dass eben alle möglichen Gruppen eben dann immer in Frauen und Männer eben auch mit aufgeteilt wurden, was nicht der historischen Wirklichkeit entspricht. Also dass Jesus auch Frauen hatte, die ihm nachgefolgt sind, ist überhaupt keine Frage. Aber die 12 Jünger, der 12er-Kreis war eben auch genauso eindeutig aus Männern nur. Und bei der Bibel in gerechter Sprache ist das in ähnlicher Weise, das ist etwas, das ist noch im Kernbereich der Bibelnutzer, ist das noch mit bekannt. Das hat eine gewisse Aufmerksamkeit so auch mit verbreitet. Aber in der Breite werden sie das vergeblich suchen und auch in den Buchhandlungen wird es schon schwer werden, eine zu finden, die eine Bibel in gerechter Sprache wirklich vorrätig hat.
Aber so eine Formulierung wie Du Gott bist uns Vater und Mutter im Himmel, das ist nicht verkehrt, oder?
Also ich glaube nein, weil Gott sich ja in der Bibel tatsächlich ein Stück weit auch als beides, wir sagen natürlich Gott der Vater, aber es heißt zum Beispiel auch im Alten Testament, Gott tröstet wie eine Mutter, seine Kinder tröstet. Und das ist natürlich immer auch die Grenze des Menschen, ich sag mal, da ist Glaube und wir können uns Gott natürlich nur ein Stück weit vorstellen, aber müssen natürlich auch immer klar wissen, er ist Gott. Ja, also das so, und unsere Sprache ist auch begrenzt, wie man Dinge beschreibt oder wie man Dinge übersetzt. Was heißt das denn tatsächlich? Und das ist, glaube ich, auch was immer wieder klar werden muss. Glaube spielt da eine ganz große Rolle mit und es ist eigentlich eine vertrauensvolle Sache, da zu entdecken. Und zu sagen, 100%, das ist richtig oder nur so übersetzt man das, ich glaube, das kann man gar nicht.
Wobei man natürlich jetzt bei dieser Stelle Frau Theis fragen müsste, also meinen Sie diese Formulierung als theologisch richtig oder als oder theologisch akzeptabel oder eben im Sinne einer Übersetzung? Also wenn das jetzt, es gibt keine Bibelstelle, wo Gott als Vater und Mutter angeredet wird, dann sollte das meines Erachtens auch nicht in der Übersetzung stehen. In der Anmerkung, in der heutigen Gebetsformulierung ist eine ganz andere Frage, aber eben in der Übersetzung, die ja auch ein Stück die Verlässlichkeit auch deutlich machen soll, da halte ich sowas für problematisch.
Das ist ja schwer zu trennen, ne? Das ist ja Ihre Entscheidung. Man kann ja das Theologische nicht trennen von dem, was Sie übersetzen. Sie wollen ja eine Botschaft rausbringen, oder?
Genau, aber man kann ja sagen, also nehme ich jetzt dann praktisch den Bibeltext als Anlass für die Predigt, für die Verkündigung, für eine Andacht und sonst irgendwie, dann habe ich ja eine ganz andere Freiheit. Dann bin ich ja nochmal zur Auslegung oder so auch jetzt aufgefordert. Oder aber geht es zunächst mal um den Bibeltext? Und dann ist das ja etwas, was jetzt eben auch dem Ausgangstext auch entsprechen muss und da eben auch einen Ankerpunkt auch mit drin haben muss. Und da muss ich ja schon aufpassen, dass ich jetzt eben auch in der also der Antike und der Zeit, in der das jetzt eben auch geschrieben wurde, nichts unterstelle, was dort nicht drin war. Also vielleicht ein bisschen etwas unverfänglicheres Beispiel, während ja im Neuen Testament die Anrede, wenn Paulus immer an die Brüder schreibt. Da haben jetzt die Einheitsübersetzungen, auch die Lutherbibel, überall immer Brüder und Schwestern draus gemacht, weil eben das griechische Wort kaum einen Unterschied erkennen lässt und gleichzeitig das sich auch plausibel machen lässt, dass das eben auch eine inklusive Anrede schon in der damaligen Zeit war. Also von daher, da kann man das in der Übersetzung machen, aber eben bei den anderen Stellen, also wenn es um das Gottesbild geht, muss ich mich schon auch an das halten, was in den Ausgangstexten steht.
Sie haben ja als Übersetzer eine ziemlich große Macht. Das ist ja entscheidend unter Umständen für das Konstrukt einer ganzen Kirche und ihrer Anhänger, was in der Bibel steht. Nehmen wir Jesus Mutter Maria, ist das jetzt eine Jungfrau oder ist das eine junge Frau?
Also im Neuen Testament ist es ganz eindeutig eine Jungfrau. Also da gibt es, glaube ich, nichts dran zu rütteln. Ne? Ich weiß nicht jetzt, also Frau Knautz, Herr Bauer, ich glaube, in Ihren Urtexten und Übersetzungen steht es im Matthäus-Evangelium ganz genauso.
Ich glaube, in unseren Urtexten steht überall dasselbe, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Und genauso eindeutig steht im Alten Testament junge Frau. Das ist genauso eindeutig. Aber letztlich geht es ja beim Übersetzen nicht darum, was da wortwörtlich steht. Also geht es natürlich drum, aber eigentlich, wenn ich zu den Menschen kommen will, muss ich das übertragen, was gemeint ist. Und da kann eben sehr wohl sein, dass ich theologisch auch Dinge mittransportiere in meiner Übersetzung, damit die Leute heute etwas nicht missverstehen. Und man kann eben vieles, was historisch so gewesen sein mag, missverstehen, wenn es einfach nur 1:1 übertragen ist und wenn nur der Wortlaut wiederholt wird. Wir brauchen auch nicht die x-te Übersetzung, die urtextgetreu ist, weil da gibt's zuhauf. Was wir heute brauchen, sind biblische Übertragungen für Menschen, die Botschaft, wie sie gemeint war, sage ich jetzt einfach mal, dass diese heute verstehen können. Und da bin ich auch ganz bei der Frau Knautz, dass es da immer wieder solche Übertragungen braucht. Dass die Fragestellung für die Kirchen selber nochmal anders aussieht, ist klar, dass natürlich die katholische Kirche ein Interesse dran hat an einem einheitlichen Bibeltext, der auch eine gewisse Ehrwürdigkeit ausstrahlt. Und dass die evangelische Kirche an ihrer Lutherbibel hängt, ist genauso klar. Nur verständlich für normale Menschen ist die Lutherbibel nun mal wirklich nicht. Für mich ist es fast eine Nostalgieausgabe aus dem 16. Jahrhundert, aber sicher nicht heutige Sprache.
Das hörte sich ebenso hart an, wenn Sie sagen, da kann man ja Macht ausüben über die Bibel. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ja Übersetzungsprinzipien, das sind immer ganze Teams. Also da ist nicht irgendjemand, der dann sagt, ich will jetzt unbedingt den Kerngedanken irgendwo reinbringen und dann wird es einfach so übersetzt, wie ich das möchte. Also ich glaube, das muss man ganz klar sehen, dass es da gute Prinzipien gibt, eben wie wir schon festgestellt haben, die Urtexte sind gleich. Und dann ist eben, sind das Nuancen und alles, aber wenn da was steht, ich glaube auch, dass da im Neuen Testament eben steht, ja, das war eine Jungfrau. Und dann ist jetzt die Frage, was heißt das für die Menschen, die das heute lesen? Wie gehe ich damit um? Da kommt ja Glaube dann ins Spiel.
Kann man denn die Bibel missbrauchen oder mit ihr Politik machen?
Also in jedem Fall. Also ich denke, das ist überhaupt keine Frage. Alles, was man irgendwie gut verwenden kann, kann auch missbraucht werden. Und das muss man leider auch sagen, dass das immer wieder auch im Laufe der Geschichte oder so jetzt auch geschehen ist. Und da muss man gar nicht in andere Länder blicken. Da kann man ganz schön bei uns bleiben, dass man da einfach auch immer gemerkt hat, da wurden einzelne biblische Verse aus dem Zusammenhang gerissen. Da wurde versucht, mit Hilfe der Bibel und biblischen Aussagen eben auch Macht zu zementieren. Das ist ganz klar, das ist passiert, ja.
Von welchem Vorfall reden Sie gerade?
Ich hatte jetzt gar keinen konkreten Vorfall jetzt so irgendwie mit drin, weil wir sprechen ja über neue Übersetzungen, die Basisbibel und unsere Zeit und die Zukunft, aber das jetzt dann zuzugestehen, dass es auch im Laufe der Geschichte oder so auch gewesen ist, das ist ganz klar, ja.
Ich höre, Sie sind sich im Grunde so ziemlich einig darüber, was man darf in eine Bibel schreiben, was man vielleicht auch nicht reinschreiben sollte. Warum gibt es bis heute keine gemeinsame Bibel von Katholiken und Protestanten?
Das liegt für mich sehr stark daran, dass es eben Traditionen sind. Also da waren wir auch schon mal weiter, ehrlich gesagt. Also in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es eine starke Bewegung auch für eine ökumenische Bibel. Die Einheitsübersetzung hat damals damit begonnen, ökumenisch das Neue Testament zu übertragen, ökumenisch die Psalmen übertragen und irgendwann hat man dann halt Angst bekommen, ja, wo ist dann das noch das Profil der eigenen Kirche? Und dann ist eben von evangelischer Seite das Alte Testament, obwohl evangelische Übersetzer mitgearbeitet haben, nicht mehr akzeptiert worden. Und jetzt bei der neuen Einheitsübersetzung ist das schon sehr früh auseinandergegangen. Das ist natürlich schade, aber ich muss natürlich auch ernst nehmen, dass die verschiedenen Kirchen verschiedene Traditionen haben, die ihnen eben auch heilig sind.
Und man kann hier noch mal einen Schritt zurückgehen. Irgendjemand hat mal die Anekdote erzählt, also ich konnte das nicht überprüfen, dass also bevor man auf katholischer Seite mit der Einheitsübersetzung begonnen hätte, einer der Bischöfe gesagt hätte, ja, es gibt aber doch schon eine gute deutsche Übersetzung. Und damit meinte er die Lutherbibel, aber das war jetzt eben darum wiederum schwierig, sowas jetzt auch zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist einfach so ein Stück das Dilemma, in dem wir hier tatsächlich auch drinstehen, dass es hier große übergreifende Institutionen gibt, die Eigeninteressen vertreten, die einfach auch eine Geschichte auch miteinander haben und dass man aus katholischer Seite mit einer Bibel Martin Luthers vielleicht zunächst mal etwas Schwierigkeiten hatte, aber auf der anderen Seite, auf der evangelischen Seite, dass die Bibelübersetzung ist, die unsere Sprache geprägt hat wie keine andere. Also das ist einfach ein Dilemma, in dem wir drinstecken und dass man auf die Art und Weise nicht überwinden kann. Und der deutschsprachige Raum ist ja hier auch insofern besonders, als hier die beiden großen Kirchen, ich sag mal, sehr paritätisch nebeneinander stehen in der ungefähr einer ähnlichen Größe. In vielen anderen Ländern gibt es immer eine Konfession, die dominiert und die damit eben auch die Bibelübersetzung bestimmt. Also von daher sind wir hier einfach in einer besonderen Situation, aus der man auch nicht einfach einen Ausweg finden kann.
Ich wollte noch ergänzen, dass es natürlich eine ökumenische Bibel gibt und zwar ist es die Gute Nachricht. Die ist ökumenisch übersetzt worden, ja, damals in den 70er und 80er Jahren und die ist nach wie vor auf dem Markt. Ja. Also da haben sich beide Kirchen und vor allem beide Bibelwerke, die Deutsche Bibelgesellschaft und das Katholische Bibelwerk zusammengetan. Und haben das gemacht. Also die ökumenische Bibelübersetzung in Deutschland gibt es.
Ja, und freikirchliche Übersetzer. Also von daher, wir drei, die wir hier jetzt in der Runde sind, sozusagen unser Spektrum war auch präsent. Tatsächlich ist es auch so, dass auch bei den Übersetzern der Basisbibel, also wir hatten auch bei den festangestellten Übersetzern, aber auch bei den sozusagen, die dann frei noch mit dabei waren, haben wir das ganze konfessionelle Spektrum abgedeckt. Also von römisch-katholisch über evangelisch, landeskirchlich, evangelisch-freikirchlich, und verschiedene Dinge, die ja oder verschiedene Konfessionen, die damit drin gewesen sind. Das andere ist natürlich eine Frage, die über die Bibelübersetzung hinausgeht und die die großen Institutionen auch mit hineinbringt und wo man ja merkt, auch in vielen anderen Dingen tun sich unsere Kirchen im Moment da eher etwas schwerer, wieder einen gemeinsamen Weg zu finden. Und da denke ich, hat Herr Bauer recht. Das war in den 70er, 80er Jahren war da eine andere Nähe an manchen Stellen auch zueinander und wo man schauen muss, wie sich das in den nächsten Jahren dann auch wieder weiterentwickelt.
Es gibt also Bibeln für alle erdenklichen Zielgruppen, das ist das eine. Jetzt ist die Frage, die auch schon mehrfach am Rande aufkam, wie bringt man Menschen dazu, sie zu lesen, sie zu benutzen, Menschen auch, die vielleicht kein Abitur haben, alle.
Also ich denke, etwas ganz Wesentliches ist natürlich, dass die verschiedenen medialen Formen bedient werden. Aber damit Menschen neu sich die Bibel erschließen, braucht es andere Menschen, die mit ihnen im Gespräch sind. Und da merken wir, dass wir mit dem, was wir tun können, mit der Bibelübersetzung, ganz schnell an eine Grenze kommen. Wenn es da draußen keine Leute gibt, die in Hauskreisen, in der Schule, im Jugendkreis oder sonst irgendwo die Bibel aufschlagen und mit anderen lesen, dann hilft auch eine neue Übersetzung nichts. Dann hilft auch die App oder die Website nichts, wenn nicht andere auch ein Stück davon deutlich machen, was bedeutet die Bibel für mein Leben, warum ist es wichtig, in der Bibel zu lesen und damit eben auch neugierig machen und deutlich machen, doch, das lohnt sich, dieses Buch aufzuschlagen. Und dann kommen eben die verschiedenen Übersetzungen und medialen Formen zum Zuge.
Ich sag mal, es braucht fröhliche Christen, die die Bibel lesen, die einfach Freude daran haben und das auch vermitteln. Das ist ja bei allem so, dass es da Menschen braucht. Und das ist auch meine Kernaufgabe oder Kerngebiet, dass ich sage, ich möchte den Menschen heute ermöglichen, ich meine, das ist ja das, warum es auch unseren Verlag überhaupt gibt, die Stiftung Christlicher Medien, zu sagen, wir möchten den Menschen ermöglichen, über den Glauben nachzudenken. Und dazu braucht es natürlich verschiedenste Formen, das haben Sie ja vorhin gesagt. Ich denke, wir müssen da auch wirklich digital werden, wir müssen die Medien, wir müssen das nutzen, was der Mensch heute nutzt. Und gleichzeitig braucht es dann einfach, ich sag mal, sogenannte Botschafter, ja, die diese Bibeln dann auch verbreiten. Also das bringt nichts, wenn man nur die Verlage oder Übersetzungs- oder Bibelgesellschaften hat. Die ist natürlich abhängig dann, dass Leute das kaufen, mal lesen, dass man miteinander drüber redet, dass es wieder zum Gespräch wird. Und das, glaube ich, ist heute ganz, ganz wichtig, weil die Bibel ja für den Menschen, glaube ich, auch was wirklich Gutes ist. Sie tut ja dem Menschen auch gut. Und darüber wieder drüber zu reden, dass sie wirklich, sage ich mal, im Alltag eigentlich zum Gespräch wird, das ist auch mein großer Wunsch oder Botschaft, dass wir das eben weitersagen.
Finden Sie, die Inhalte sind noch zeitgemäß?
Absolut.
Woran machen Sie das fest?
Ich mache das fest, dass ich mache das jetzt mal ganz praktisch, dass Gott mit dem Menschen ins Gespräch kommen möchte, sage ich immer. Das ist so, der Mensch sehnt sich ja tief innen, glaube ich, tatsächlich auch daran, einfach Dinge zu erforschen, für sich zu machen. Und da ist einfach dieses für den Menschen im Alltag, was heißt es vielleicht, Frieden zu bekommen? Wie gehe ich mit Streit um? Wie gehen wir mit dem ganzen Thema um, vielleicht Vergebung? Und da gibt die Bibel natürlich, finde ich, wirklich alltagstaugliche, wertvolle Ansätze.
Und auch wenn man unsere Kultur, wenn man das, was jetzt eben unser Leben prägt, auch verstehen will, wird man an der Bibel nicht vorbeikommen. Also warum hat unsere Woche 7 Tage? Warum ist jeder 7. Tag frei? Fangen Sie vorne an, in 1. Mose 1 zu lesen und Sie werden erfahren, warum das so ist. Also von daher würde ich das einfach nochmal gerne unterstreichen, also was Frau Knautz gesagt hat, aber eben auch, dass eben die Bibel und die Botschaft der Bibel wie kein anderes Buch unsere Gesellschaft, unsere Wirklichkeit prägt. In unserem Land und auch weltweit.
Das muss nur beim Durchschnittsbürger noch ankommen, ne?
Naja, ich denke, manchmal ist das einfach so, wir nehmen bestimmte Dinge einfach so selbstverständlich. Also nehmen Sie zum Beispiel die 7-Tage-Woche und den freien Sonntag. Das ist ein biblisches Konzept. Das ist ein Konzept, das aus der Bibel über das Christentum dann eben auch so eine Strahlkraft bekommen hat, dass wir das bis heute haben. Und ich finde, es bewährt sich.
Ich kann aber auch Faust zitieren, ohne ihn gelesen zu haben. Oder?
Das stimmt. Also bei manchen Sachen, die man dann schwarz auf weiß nach Hause tragen wird, ne? Oder was auch immer man da gerade so jetzt parat hat. Ja, und dann kann man eben aber auch mit Faust dann eben auch nach der Religion fragen.
Funktioniert denn dann die Bibel auch als Geschichtensammlung ohne Glauben?
Also bin ich zum Beispiel überzeugt davon, dass das auch geht, weil Bibel ist wirklich Teil der Weltliteratur, sage ich jetzt einfach mal, da müssen wir uns nicht verstecken. Ja. Und es wird immer Menschen geben, die die Bibel für sich entdecken. Es gibt ja diese berühmte Auskunft von Bertolt Brecht, als er gefragt worden ist nach seinem Lieblingsbuch und er war wirklich nicht verdächtig, sehr kirchennah zu sein. Und er hat gesagt, sie werden lachen, die Bibel, weil er gemerkt hat, dass das so ein reicher Schatz ist an Botschaften, mit der er immer wieder neu anfangen kann. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass die Bibel verschwindet.
Haben Sie eine Lieblingsbibelstelle, Herr Bauer?
Oh, ich habe so viele Lieblingsbibelstellen, das ist jetzt wirklich schwer.
Müssen Sie auch nicht sagen. Jemand von Ihnen, ja. Frau Knautz?
Ja, also immer eine Lieblingsbibelstelle auch so ein bisschen für das Jahr. Das letzte Jahr war ja auch nicht in allen Punkten einfach. Und da ist mir wirklich nochmal wichtig, so im Alltag geworden, eine Bibelstelle aus dem Brief an die Hebräer, aus dem 12. Kapitel, den Vers 2. Ich lese mal aus dem Neues Leben, da heißt es, dies tun wir, also es geht darum, durchzuhalten, auch im Glauben durchzuhalten, im Leben durchzuhalten. Und da heißt es, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Und im Englischen ist es, finde ich, noch prägnanter. Da merkt man auch manchmal, dass auch andere Sprachen, Übersetzungen vielleicht unser Herz erreichen. Im Englischen steht da, fix your eyes on Jesus. Also auch im Alltag meine Augen auf Jesus gerichtet halten, wenn es mal schwierig wird, wenn es mal vielleicht nicht so gut klappt. Und das ist etwas, was mir immer wieder einfach auch klar wird, dass Jesus da so der Anfang meines Glaubens ist, aber dass er mich auch durchträgt durch das Leben bis zum Ende. Und deswegen ist im Moment das einer meiner Lieblingsstellen.
Herr Rösel, möchten Sie auch?
Ich zitiere jetzt kurz unseren Trauspruch, seinerzeit noch nach Luther: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. In der Basisbibel heißt das jetzt: Strebt vor allem anderem nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch auch das alles schenken. Das ist so ein Stück ein Lebensmotto, aber jetzt gerade eben auch so in schwierigen Zeiten, wirklich so ein Stück Ausrichtung und Orientierung dadurch auch zu finden, und da ist ja auch ein Stück Verheißung drin. Von daher ist das einer der Verse, der mich in meinem Leben so auch trägt.
Gottes Wort fürs Tablet, was bringt die neue Basisbibel? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Mit dabei waren Dieter Bauer vom Katholischen Bibelwerk, die freikirchliche Pastorin Daniela Knauz von der Evangelischen Allianz in Deutschland und der Stiftung Christliche Medien und der evangelische Theologe Dr. Christoph Rösel, Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft. Danke fürs Mitreden und Zuhören. Am Mikrofon war Marion Theis.